Aber um es nicht zu kompliziert zu machen, bei der klassischen Klausur, die funktioniert bei uns so, dass jede Klausur individuell generiert wird anhand sozusagen einer Datenbank, ne, von Klausurfragen, sodass jeder Studierende tatsächlich eine individuelle Klausur auch quasi jederzeit, also wenn du jetzt bei uns studieren würdest, könntest du in einer Stunde dich anmelden und sagen, ich will jetzt meine Klausur schreiben und dann könntest du sie auch direkt schreiben in einer Online-Proctored-Format. Das bedeutet also, ne?
Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Menge.
Hallo, liebe Freundinnen und Freunde von Kreide KI Klartext mit einer neuen Folge, mit unserer November-Folge. Und wir steigen heute noch stärker in den Bereich Hochschule ein. Wohlwissentlich, das sind auch alles Themen, die uns in Schule beschäftigen. Und wir können diese Dinge auch für Schule mitdenken. Wir haben heute Sven Schütz zu Gast. Er ist CEO der IU, der Internationalen Hochschule, die mittlerweile weltweit Standorte hat. KI spielt nicht nur in seinem persönlichen Werdegang eine ganz große Rolle, wie er uns verrät, sondern auch schon im Lernen, im Prüfungsverfahren, im Bewerbungsverfahren, an vielen, vielen Stellen im Alltag der IU spielt Künstliche Intelligenz eine ganz wichtige Rolle. Dazu kommt noch eine ganz spannende Kooperation mit Microsoft. Und wie das alles zusammen funktioniert und wie das im Alltag aussieht, darüber sprechen wir mit Sven. Genug der Worte, jetzt geht's los.
Unser Kreide KI Klartext Gast der Woche.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Kreide KI Klartext. Heute haben wir Sven Schütt als Gast und Sven ist der CEO der IU International Hochschule. Das ist die größte Hochschule in Deutschland, vielleicht sogar Europa, da bin ich mir nicht ganz sicher, mit über 100.000 Studierenden. Sven hat einen ganz spannenden Hintergrund, nämlich in Physik, Philosophie und Neurobiologie. Und ich würde sagen, das passt ziemlich gut zu den aktuellen Herausforderungen rund um generative KI. Deswegen, Sven, darfst du dich gleich gerne nochmal ergänzend vorstellen und ich habe direkt eine Frage an dich. Und zwar, was begeistert dich persönlich an dem Thema künstliche Intelligenz?
Danke, Diana. Freut mich sehr, hier zu sein. Künstliche Intelligenz hat mich schon ewig beschäftigt. Ich habe auch meine Masterarbeit in Physik drüber geschrieben. Das Faszinierende daran ist, dass das ja mit uns Menschen am allermeisten zu tun hat. Was zeichnet uns als Menschen aus? Das ist am Ende, wir sind intelligente Wesen, das definiert unser Leben. Das, was uns auch am meisten definiert, ist das Lernen von Dingen und künstliche Intelligenz ist natürlich damit die technische Seite dieser menschlichsten aller Kompetenzen, die uns von anderen Spezies unterscheidet. Und damit ist es also per se mehr so aus meiner neurowissenschaftlichen, ich habe auch so ein bisschen im AI-Background, also auch eine wissenschaftliche Perspektive, aus einer inhaltlichen ist das, was wir jetzt in den letzten, weiß ich nicht, 2, 3 Jahren erleben, die größte Chance, viele der großen Herausforderungen, die wir haben. Dazu gehört natürlich auch, wie können wir besser lernen, ne? Wie können mehr Menschen relevantere Dinge lernen und damit sich selber besser entwickeln, ganz anders lösen können und damit viel Positives in der Welt bewegen für die Menschheit, auch für den Planeten, was ohne diese Technologie nicht möglich wäre. Natürlich, das ist vielleicht die mächtigste Technologie, die die Menschheit je entwickelt hat oder auch entwickeln wird. Hat das immense Auswirkungen auf die Gesellschaft, hat Risiken, hat Herausforderungen und führt dazu, dass sich diese Welt so schnell verändert, wie wir es wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Auch das persönlich finde ich das sehr, sehr spannend, auch wenn das natürlich eine riesen Herausforderung ist. Insofern waren die letzten 2 Jahre meines Lebens, glaube ich, in Summe die spannendsten, zumindest professionellen, die ich je haben durfte und dafür bin ich sehr dankbar.
Diana hat schon gesagt, ihr seid eine riesige Hochschule. Sven, ihr nutzt an der IU künstliche Intelligenz, um das Studium für eure Studierenden moderner und vielleicht mit Sicherheit auch effektiver zu gestalten. KI in der Bildung. Wie reagieren Studierende und Dozenten auf diese Veränderung? Wie geht ihr mit Skepsis und Begeisterung um?
Ja, also unsere Mission ist, Menschen durch die personalisierteste Bildung bestmöglich zu empowern, Neudeutsch. Und dafür ist natürlich KI gerade in der Hochschulbildung das mit Abstand beste Tool, das tatsächlich zu tun und dies eben immer in Bezug auf den Lernenden so zu gestalten, dass der oder die Lernende halt so schnell wie möglich das für sie Relevanteste lernt, was ihr dann bei den Zielen, das sind ja häufig auch berufliche Ziele oder Karriereperspektiven, am meisten hilft, erfolgreich zu sein. Wir machen das mittlerweile schon seit 3 Jahren. Ich glaube, wir sind die erste Hochschule weltweit, die das, also den Chatbot in all ihren seinerzeit noch englischen Programmen ausgerollt hat, vor dem ChatGPT-Moment. Wir haben mittlerweile auch gezeigt, dass man dadurch, also auch in der Studie, die wir veröffentlicht haben, dass man dadurch nennenswert schneller lernen kann. Damals waren es noch ungefähr ein Drittel schneller. Ganz am aktuellen Rand sind wir mittlerweile bei über 40% schneller, was grandios ist, ne? Wenn ich sozusagen bei gleichem Ergebnis, so werden wir das messen können, wir messen das ja in unseren Klausuren und arbeiten, entsprechend schneller lernen kann, ist das ein Riesenmehrwert für unsere Studierende. Und insofern erleben wir von Studierendenseite in Summe eine große Offenheit. Mittlerweile nutzen rund 70% all unserer Studierenden das regelmäßig. Aber auch das hat sich über die letzten 2 Jahre natürlich nennenswert nach oben entwickelt. Einerseits dadurch, dass wir die Usability deutlich verbessert haben und andererseits auch, dass natürlich in Summe das Thema in der Gesellschaft einfach anders angekommen ist. Und also gerade, also die Gruppe der Studierenden in Summe, nicht nur in Deutschland, ist diejenigen, die GPT in irgendeiner Form oder in Summe Generative KI am stärksten nutzt. Wie reagieren unsere Lernenden darauf? Also ich bin dafür sehr dankbar. Wir haben wahrscheinlich auch eine ungewöhnliche Fakultät, die wir schon immer so rekrutiert haben und gibt es ja quasi in dieser heutigen Form erst so rund 14 Jahre, dass wir auf studierenzentriertes Lernen gesetzt haben, das so gut es geht mit Technologie unterstützt wird. Und deswegen haben wir sehr viele Fakultätskolleginnen und Kollegen, die da auch wirklich sehr offen sind, interessiert sind, selber Use Cases entwickeln in einer Form, wie das wahrscheinlich in vielen anderen traditionelleren Einrichtungen in dem Umfang nicht stattfindet. Das ist für uns sicher ein riesen Geschenk. Natürlich gibt es auch bei uns auch in der Fakultät Sorgen. Das hat, also wahrscheinlich wir drei haben auch schon mal Sorgen gehabt über uns selber. Was ist denn hier meine Rolle als CEO? Brauchst du mich hier überhaupt noch in dieser Welt? Wie verändern sich meine Tätigkeiten? Es gibt eine Reihe von Studien, die zeigen, dass zumindest, also Lehrpersonen in Summe, jetzt nicht nur Fakultät, sondern auch Lehrer, Lehrerinnen oder auch andere Personen in der Bildung beschäftigt, sich mit am stärksten oder sogar am stärksten verändern wird in den kommenden Jahren. Jede Veränderung bringt auch eine gewisse Sorge mit. Und die muss man natürlich versuchen zu adressieren. Wie versuchen wir die zu adressieren? Wir schulen und bilden unsere Fakultät, also mit einem breiten Angebot weiter und also haben das initial getan, tun das weiterhin. Das ist ja sozusagen keineswegs irgendwann beendet, sondern man muss ja auch neue Entwicklungen da sozusagen immer wieder inkludieren und auf die Art und Weise versuchen wir, diese Sorgen bestmöglich zu adressieren.
Kleine Nachfrage. Du hast das jetzt auf einer Metaebene beschrieben. Wie kann ich es mir auf der Mikroebene vorstellen? Wie wird künstliche Intelligenz im Studium der Studierenden wirksam?
Danke für die Frage. Unser KI-Lern-Companion heißt Synthea. Wenn du dich bei uns in einen Kurs einschreibst, dann nimmt Synthea dich sozusagen an die Hand am Anfang. Unterhält sie sich mit dir darüber, was kannst du schon? Das ist unser Großteil unserer Studierenden hat irgendeinen Beschäftigungshintergrund, also sozusagen sogenannte Working Adults oder berufsbegleitendes Studium oder viele duale Studierende, die ja auch in irgendeiner Form dann beschäftigt sind. Was kannst du schon in dem Kurs? Und das dann abgleicht mit den Lernzielen des Kurses und dann anhand dessen dich sozusagen in seiner sokratischen Art und Weise auf eine Lernreise, wir nennen es Deep Learning Dialog, nimmt und die Themen sozusagen mit dir durchdiskutiert in einer herausfordernden, interessanten Art und Weise. Natürlich kannst du jederzeit auch unser Studienskript oder unsere Videos und so weiter mitnutzen, die es dabei gibt. Und natürlich auch im klassischen Präsenzunterrichtsangebot teilnehmen, aber dann kannst du da wieder zurückkommen. Und nachher auch, wenn es zum Beispiel eine Klausur gibt, wir nennen es Exam-Trainer-Funktionalität, dann trainiert sich das auch auf die Klausur. Und mittlerweile sind wir auch so weit, dass wir eine Rückmeldung geben können, was würdest du für eine Note geschrieben haben? Und dann kannst du halt weiter mit deiner, meldest du natürlich zur Klausur an, musst auch weiterhin die Klausur klassisch schreiben und so funktioniert sozusagen diese KI-Lern- Reise, die grundsätzlich vollständig KI-basiert stattfinden kann. Nach dem, was wir wissen, das passiert in den seltensten Fällen. Das ist eine zusätzliche und auch für uns mittlerweile das meistgenutzte Tool sozusagen, was wir haben. Aber natürlich lesen Studierende weiterhin, nehmen an Präsenzveranstaltungen statt, das ja sozusagen schon auch einen nennenswerten Kern umfasst. Vielleicht ist eins wichtig zu verstehen, schon immer findet der Großteil des Lernens außerhalb von Vorlesungen statt. Ne? Das ist in Hochschulen, das ist ein bisschen anders als in der Schule. Ne? In der Schule findet doch der Großteil des Lernens am Ende irgendwie im Klassenkontext und Raum statt. Und dadurch ist KI gerade für diese Unterstützung dieses Selbstlernprozesses wahrscheinlich, also im gesamten Bildungsbereich, zumindest formalen Bildungsbereich, im Hochschulbereich am besten einsetzbar und hat auch die größte positive Wirkung.
Da kann man jetzt auch fragen, das hat Herbert schon gesagt, rein theoretisch könnte das gesamte Studium mithilfe von KI unterstützend stattfinden. Die Frage, wofür braucht ihr dann noch eure Dozentinnen und Dozenten zum einen? Und die zweite Frage, kommt ihr mit weniger Personal zurecht durch KI?
Beide sind sehr relevante Fragen. Also wie gesagt, es ist zwar das meistgenutzte Tool, aber Studierende haben trotzdem alle weiterhin ein Interesse daran, sowohl an anderen Studierenden als auch an Lehrenden. Also ne, das gilt für uns Menschen ja in allen Lebenskontexten, ne, dass wir auch das Bedürfnis haben, wir machen das jetzt auch, vorhin so ein bisschen bei der Einleitung geflaxt sind, wir jetzt hier eigentlich reale Menschen, also soweit ich weiß, sind wir ja alle reale Menschen, dass wir dieses Bedürfnis auch weiterhin bedienen und befriedigen. Das ändert natürlich ein bisschen die Rolle. Ne? Ist jetzt so eine klassische Vorlesung, wo einer vorne steht und irgendwas an die Tafel malt, jetzt so die inspirierendste persönliche Erfahrung meines Lebens? Nein. Ne? Das heißt sozusagen, die Art und Weise, wie menschliche Interaktion jetzt auch im Lernen stattfindet, also wird sich ändern. Wie die sich genau ändert, also wir haben ein paar Ideen, es wird ein bisschen mehr in Coaching gehen, ne? Ein bisschen mehr halt in intensivere persönliche Interaktionen. Wir haben auch schon wir nutzen es schon länger, ne, so ein Flipped Classroom-Konzept, ne, dass das sozusagen das eher für eine, also damit das gesamte Lehrformat interaktiver ist, ne, damit sozusagen der Wissenserwerb eher über KI sozusagen außerhalb stattfinden kann. Also insofern, das Bedürfnis wird es weiterhin geben, soweit wir jetzt in die Zukunft gucken können. Ne, keiner kann hier, weiß nicht, jenseits von 10 Jahren in die Zukunft gucken, deswegen weiß ich auch nicht, was dann passiert. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, im Moment ist das für uns in der Lehre ein reines zusätzliches Angebot, das dazu führt, dass Lernende schneller lernen und auch damit deutlich mehr Interaktion haben, was wir vorher nicht leisten konnten. Das heißt, für uns ist es im Moment kein Effizienztool in dieser Hinsicht. Und es gibt auch kein großes Potenzial, glauben wir, in unserem Lernsetup, ne, das einzusetzen, dadurch, dass wir im Wesentlichen Online-Lernen anbieten. Es ist eher nachher die Frage, wenn man klassische, also mehr präsenzbasierte Lernformate sich anschaut, die einen umfangreicheren Präsenzanteil haben, was passiert dort? Wahrscheinlich werden Studierende dann irgendwann merken, Mensch, ich kann vielleicht hier mit effizienter lernen und dann selber entscheiden, dass sie damit sozusagen mehr lernen wollen. Und damit werden solche Lernformate, also sich zumindest stärker ändern müssen. Ob das dann Effizienzimplikationen hat, weiß ich nicht. Das kann man unterschiedlich gestalten. Aber in den Bereichen kann ich mir das vorstellen. Bei uns ist das zumindest im Moment nicht nennenswert relevant. Für uns ist der Hauptfokus und auch der Hauptmehrwert, dass unsere Studierenden also einerseits schneller lernen können, andererseits aber auch relevanter lernen können im Sinne von, keine Ahnung, ne, ich bin jetzt CEO der IU, so, ne, wenn ich jetzt bei uns irgendwas studieren würde, MBA oder so, dann könnte ich jetzt halt Beispiele aus, ne, wie gehe ich mit Business-Herausforderungen, Bildungskontext um. Ne? Diese Personalisierung ermöglicht natürlich KI in einer Form, wie sie in einem klassischen Klassenraum One-to-Many-Setup nie funktioniert. Damit sind wir in der glücklichen Situation, dass dieser Mehrwert für Kunden, also Lernende bei uns, ne, im Vordergrund steht, wenn man jetzt mal über den Bildungssektor hinausschaut. Es gibt natürlich sehr viele Use Cases, ne, wo das eher auf Effizienz ausgerichtet ist. Die gibt es bei uns auch, aber eher jenseits der Lehre. Ne. Wir produzieren Lehrmaterial, ne, wir haben natürlich auch Marketing und so weiter. Ne. Das heißt, in den eher so Non-Core-Bereichen gibt es bei uns natürlich auch eine ganze Reihe von Effizienz-Cases.
Super. Ich würde da noch eine Frage anschließen. Du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt, Klausuren und Prüfungen. Also ganz grundsätzlich würde mich interessieren, wie bei euch an der quasi IU, in der Online-Lehre die Prüfungen stattfinden und auch, ob ihr eure Prüfungsformate schon angepasst habt oder das plant.
Wir haben natürlich eine reiche Form von Prüfungen, also wie das jedes Studium hat. Ne? Es gibt natürlich die klassische Klausur, dann gibt es Studien- und Seminararbeiten, dann gibt es auch praktische Projektarbeiten und dann gibt es, ich weiß nicht, in bestimmten Bereichen, zum Beispiel so im Design, gibt es dann, also in den Portfolios, ne? Da gibt es natürlich dann Designarbeiten und so weiter und fort. Ne? Das heißt, es ist ein relativ breites Portfolio an Prüfungen. Bleiben wir mal, um es nicht zu kompliziert zu machen, bei der klassischen Klausur. Die funktioniert bei uns so, dass jede Klausur individuell generiert wird anhand sozusagen einer Datenbank, ne, von Klausurfragen, sodass jeder Studierende tatsächlich eine individuelle Klausur auch quasi jederzeit, also wenn du jetzt bei uns studieren würdest, könntest du in einer Stunde dich anmelden und sagen, ich will jetzt meine Klausur schreiben und dann könntest du sie auch direkt schreiben in einer Online-Proctored-Format. Das bedeutet also, ne, jemand überwacht dich, damit du halt nicht schummelst, was dann halt doch passiert. Dieses Format ist weiterhin sehr stabil in Richtung, also sozusagen Betrügereien. Dadurch, dass das auch überwacht ist, schwieriger sind die anderen Formate, ne, in denen Hausarbeiten zum Beispiel produziert werden. Das ist natürlich eine Herausforderung. In Klausuren selber ist das weniger relevant. Allerdings, was wir gemacht haben, wir können eben auch Klausuren grundsätzlich durch KI unterstützt korrigieren. Wir haben auch ein Paper veröffentlicht, also wir dürfen das in der vollen Form noch nicht, aber nachdem diese Beurteilung durch eine KI-Bewertung in Summe fairer und gerechter ist, als wenn Menschen das tun, also wir haben dann, also wenn du sozusagen Vier-Augen-Prinzip machen würdest, dann ist die Standardabweichung geringer, wenn das die KI tut. Wenn man sich mit dem Klausurkorrekturprozess auseinandersetzt, ist es nicht verwunderlich, weil es hat eine hohe subjektive Komponente, die sehr schwer ist, intersubjektiv zu vermitteln, und das kann natürlich diese Technologie sehr gut. Wir haben jetzt auch, also gerade mit unserem Regulator, das ist unser Ministerium, abgestimmt, dass wir das also zumindest in einer Co-Situation einsetzen dürfen, aber natürlich immer noch durch Menschen überwacht. Das ist auch eine wichtige Entscheidung, ne? Der EU-Act und so weiter spielt da eine Rolle. Insofern glauben wir, dass wir damit aber auch in Summe Klausurbewertung zum Teil etwas schneller machen, auch etwas besser, im Sinne von, du kannst mehr Feedback geben an die, ne, an die klausurschreibende Person, aber auch damit gerechter. Ne, das ist so die wesentliche Änderung. Die großen Herausforderungen stellen sich also eben in diesem Hausarbeits-Essay-Bereich, sodass viele halt eher auf eine mündliche Prüfungsform zurückgehen. Vielleicht noch ein Satz, woran wir auch arbeiten, was wir glauben, dass wir vielleicht Prüfungen in Summe, also in der klassischen summativen Form, das heißt am Ende abschaffen können und eher auf eine sogenannte formative Prüfung umstellen. Das heißt, du kannst ja einfach beobachten, so zum Beispiel, wenn wir miteinander reden, ne, was habe ich jetzt hier für ein Blödsinn erzählt oder auch nicht Blödsinn, und dann kann ja diese Diskussion bewertet werden, am Ende auch, also unterstützt durch KI und dadurch der Kompetenzerwerb, ne, der dann dadurch messbar wird, also am Ende einfach beurteilt, und damit ist das wahrscheinlich eine deutlich bessere Beurteilung als, weiß ich nicht, eine Stunde Klausur am Ende eines Kurses. Daran arbeiten wir. Das ist allerdings, also das hat auch eine Reihe von sowohl also technischen, regulatorischen und ganz praktischen Herausforderungen, die wir noch lösen müssen, aber auch das liegt nicht ewig in der Zukunft.
Spannend, und auch gerade mit Prüfungen, ich glaube im Hinblick auf diesen formativen Ansatz, sicherlich für die Studierenden großartig, das würde ich mir in der Schule auch mehr wünschen. Insofern finde ich das total spannend, und du hast ja auch EU-AI-Act erwähnt, das ist, glaube ich, nochmal eine große Herausforderung. Deswegen finde ich es so wichtig und gut, Studien zu haben, die hoffentlich belegen, dass so eine Korrektur unterstützt von der KI vielleicht sogar fairer ist. Ne, da hatten wir im letzten Podcast, hatten wir eine Professorin auch hier, und haben ein bisschen über die Studienlage gesprochen. Insofern würde mich das auch nochmal interessieren. Ich glaube, da braucht es einfach noch viel, viel mehr. Ich würde es gerne mal weniger nochmal über die IU sprechen, sondern eher so ein bisschen ganz allgemein. Du hast es zwar immer wieder schon angerissen, aber ganz grundsätzlich Bildungseinrichtungen und vor allem Schulen oder auch Hochschulen. Wie siehst du die Rolle in der Zukunft von diesen Bildungseinrichtungen in Zeiten von künstlicher Intelligenz? Oder was würdest du dir auch wünschen?
Also wenn wir mal 1, 2, 3 Jahre in die Zukunft denken, dann müssen wir davon ausgehen, dass es, also wie auch immer wir es nennen, Strong AI oder Artificial General Intelligence in naher Zukunft geben wird. Das heißt, wir leben dann in einer Welt, habe ich jetzt vor kurzem gerade von Dario Amodei abgeguckt, in der wir sozusagen Nobel Prize AI haben. Also jenseits von, sozusagen, AI, die, ich sag mal, intelligenter ist als Nobelpreisträger. Was bedeutet das für uns Menschen? Das ist extrem schwer, sich das genau zu antizipieren. Bildungseinrichtungen müssen ja immer sozusagen ein Abbild auch am Ende der Rolle der Menschen in der Gesellschaft sein. Wir werden in eine Situation kommen, in der Menschen immer mehr, also Co-Intelligence oder Co-Intelligent Collaboration machen. Das heißt, wir kreieren Dinge zusammen mit künstlicher Intelligenz und können damit viel mehr erreichen oder auch realisieren. Viele gute Dinge und hoffentlich wenig negative Dinge. Damit müssen Bildungseinrichtungen auch uns Menschen darauf vorbereiten, wie wir das gut können. Wo fängt es jetzt genau an? Ich würde immer sagen, ja, das fängt auch in der Schule an, natürlich. Und es geht natürlich dann über alle Higher Education Institutionen, Hochschule, weiß nicht, die anderen eher Vocational Einrichtungen weiter. Das ist auf jeden Fall notwendig. Das Zweite, was natürlich nach allem, was wir heute wissen, sich nicht ändert, das, was häufig unter Future Skills, Metaskills, also Menschen müssen weiterhin die Kompetenz haben, also lernen zu lernen, Menschen müssen soziale Kompetenzen haben, Menschen müssen Organisationskompetenzen haben, Menschen müssen Organisationsdisziplin, sozusagen Kompetenzen haben und so weiter. Das heißt, das, was so im allgemeinen Kanon von zukunftsgerichteten Bildungsinstitutionen bislang als wertvoll angesehen wird. Nicht, dass das in jedem Fall umgesetzt ist, aber zumindest angesehen wird. Das bleibt weiterhin so. Deutlich weniger relevant werden natürlich rein fachliches Wissen. Das heißt, ob ich jetzt, keine Ahnung, De Bello Gallico bis in den letzten Dings da analysieren kann, oder irgendwelche anderen sehr, sagen wir mal, inhaltsspezifischen Fachkompetenzen, das wird weiter in den Hintergrund treten, weil ich das, also at my fingertips sozusagen immer habe. Ich muss nur wissen, dass es, okay, was müsste ich denn fragen und dann kriege ich das. Kompetenzen und Wissen lässt sich nicht immer einfach trennen, das ist so. Ich brauche einen gewissen Wissenserwerb für Kompetenzerwerb, aber natürlich viel weniger, als es im klassischen sowohl Schul- als auch Hochschulsystem notwendig ist. Und diesen Shift hin zu, also wie kann ich Kompetenzen so schnell wie möglich erlernen, aufgeben, was, also all dieser Content, das, was wir unseren Kindern, also ich habe auch zwei, die da immer durch müssen und sich manchmal beschweren, das, was wir unseren Kindern da zumuten, aber natürlich auch unseren Studierenden an Inhalten, wo man sagt, naja, das wird sowieso innerhalb von den nächsten 3 Jahren dermaßen veraltet sein, dass es sich auch nicht lohnt, das zu lernen. Diese Trennung zwischen Grundkompetenzen und sozusagen fachlichen Wissen gut zu finden und eben das, was ich eingangs gesagt habe, diese neuen Kollaborationskompetenzen, wie kann ich ganz neue Dinge kreieren, schaffen, erreichen, indem ich mit KI kollaboriere. Das finde ich jetzt so die Top 3 Fragestellen, denen sich formale Bildungseinrichtungen stellen sollten.
Kooperation, du hast mir jetzt eine goldene Brücke gebaut. Ihr kooperiert ja mit Microsoft. Also wer auf Social Media unterwegs ist, der kommt an eurer Anzeige nicht vorbei. Also das wird mir permanent eingespielt, aber könnte daran liegen, dass ich mich für KI interessiere. Eure Kooperation mit Microsoft ist da schon sehr beeindruckend. Wie läuft die Zusammenarbeit ganz konkret ab? Und welche Tools und Technologien von Microsoft setzt ihr ein? Das könnte ja auch ein Role Model sein für viele Schulen.
Es ist eine etwas breitere Kooperation. Wir haben die IU Copilot School gelauncht, in der wir Studierende dann auch, also sowohl mit unseren eigenen Synthea-Technologie als auch der Copilot-Technologie von Microsoft, also sozusagen unterstützen, im Lernen auch in Kontakt bringen. Dadurch, dass zumindest im professionellen Arbeitskontext spielt einfach die Microsoft Office Suite eine Riesenrolle. Wir sind jetzt mal hier ausnahmsweise in Google Meet, aber es ist eher eine Ausnahme. Normalerweise ist sozusagen der Arbeitskontext extrem stark durch Outlook, Teams, Word, Excel und so weiter definiert. Und damit ist das dort die natürliche Art und Weise zu lernen, wie ich mit, also das ist ja dann der Microsoft Copilot, wie ich mit KI sozusagen kollaborativ mehr erreichen kann. Das ist die eine Komponente. Die andere ist, das haben wir bislang noch nicht so berührt, wir glauben, und das ist auch ein ganz wesentlicher Trend, wie kann man formales und informelles Lernen besser verzahnen? Und das ist die Chance, durch KI das zu tun. Auch dafür ist diese Microsoft-Kollaboration super relevant, nämlich, also wie gesagt, also ungefähr 70 oder 80% unserer Studierenden sind in irgendeiner Form berufstätig. Das heißt, sie arbeiten dann auch in ganz großer Wahrscheinlichkeit auch in der Microsoft Office Suite irgendwo. Und wir nutzen, wir haben jetzt unsere Synthea auch in Office integriert. Und also sind da gerade an verschiedenen Use Cases dabei, machen zum Beispiel einen Piloten mit Siemens, der war jetzt auch, also ich hatte die Ehre, Satya Nadella auch persönlich zu treffen, und er hat das jetzt auch vor kurzem in Berlin bei einer AI-Tour vorgestellt als den Haupt-Use Case, den wir da machen, neben all den anderen großen deutschen Unternehmen, die natürlich auch viel in KI machen. Und dort versuchen wir Menschen, also am Arbeitsplatz, in ihrer Kompetenzentwicklung zu unterstützen, indem am Ende, ne, sozusagen, also so funktioniert das jetzt, also wären wir jetzt hier in Teams, könntest dieses Teams-Meeting, wenn wir es mitschreiben würden, mitschreiben, es kann deine E-Mails mitlesen, es kann deinen Kalender anschauen und dann überlegen, was, und natürlich auch mit dir reden, was ist jetzt das Wichtigste für dich als Nächstes zu lernen, und das aber dann auch mit dem formalen Kontext in Verbindung zu bringen. Das kann mit oder ohne formalen Kontext, und das ist, glaube ich, wirklich eine Lernrevolution. Da stehen wir noch relativ am Anfang, aber dafür ist diese Kollaboration für uns natürlich immens relevant, weil einfach durch die Wichtigkeit von Microsoft im Corporate-Kontext, also im berufstätigen Kontext, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ist das für uns die allerbeste Möglichkeit, diese Brücke zwischen formalen und informellen Lernen zu schlagen. Und da sind wir gerade aktuell dabei, das zu tun. Wir machen das mit mehreren Pilotunternehmen. Falls sich jemand interessiert, kann er sich gerne bei mir melden. Im Moment, also wie gesagt, Siemens und auch die Bundesagentur für Arbeit, ich gebe jetzt oft zu, hat ein bisschen was mit meiner eigenen Historie zu tun, aber wird da auch sozusagen solchen Piloten mit uns machen, und damit, glauben wir, kann man wirklich Lernen deutlich besser machen. Ein letzter Satz dazu, das habe ich mir nicht heute Morgen überlegt, auch in Vorbereitung zu unserem Gespräch, da ihr ja doch sehr in der Schule unterwegs seid. Wenn man dieses formale, informelle Lernen im Arbeitskontext oder im Higher Education Bereich überlegt, was ist das Äquivalent in K-12, also in der Schule? Das Äquivalent ist Spielen und Lernen. Ne, und sozusagen diese Brücke oder Freizeit, ne, also es kann ja, aber bei Schülern ist meistens irgendeine Form von Spielen oder Freizeitgestaltung. Ne, wenn es Schulen schaffen, die Freizeitgestaltung auch für sozusagen das Lernen mitzunutzen, wäre das eine grandiose Sache. Also mein Sohn, der so gern Minecraft zockt, ne, wenn der jetzt in seinem Minecraft-Kontext irgendeine Challenge hätte, der baut auch Redstone, also ich weiß nicht, wer das jetzt alles kennt, aber ne, also das wäre so einfach, ne? Und man könnte so grandiose Sachen damit machen. Also vielleicht, also passiert sogar in ganz kleinen Teilen. Also jetzt ist, mein Sohn hat zum Beispiel mal ein Minecraft-Dings da Projekt gehabt in der Schule. Aber du könntest das at scale, ne, sozusagen in jedem Unterrichtsfach mit einer KI-Unterstützung sozusagen machen. Und das ist sozusagen so ein bisschen das Äquivalent zu dem, wie ich diese Brücke zwischen formellen und informellen im Erwachsenenkontext sehe, die man auch im Schulkontext schlagen könnte. Und es würde einfach Bildung so viel besser, so viel relevanter, so viel toller, so viel lustiger machen. Und das wäre eine tolle Sache.
Ich knüpfe da ganz gerne mal an. Ich habe mir jetzt nach längerer Zeit mal wieder John Hattie vorgenommen mit seinen evidenzbasierten Erkenntnissen zum Lernen. Und letztendlich, wir kommen wieder auf ähnliche Punkte. Ein paar Sachen hat er noch nicht untersucht. KI kann er zum Beispiel noch nicht untersucht haben. Aber das ist auch gar nicht die Frage. Ich knüpfe mal unsere letzte Folge an. Die Frage nach Feedback zu geben in einer kleinen Gruppe von 3-4 Personen, da kann ich das individuell noch lösen als, du hast von Sokrates wohl, der hat kein Feedback gegeben, der hat nur Fragen beantwortet. Ab einer bestimmten Größe ist es ja gar nicht möglich, ist ja auch gar nicht, ist unlogisch, in 45 Minuten dann 28 Menschen ein persönliches Feedback zu geben, wenn Menschen schon in der Ehe scheitern, wo nur 2 sich gegenüber sitzen. Nein, Spaß beiseite, jetzt mehr ernsthaft, KI ist ja da die Unterstützung, die wir brauchen, und viele Punkte. Und wenn ich Hattie lese, ein bisschen auch mit dieser KI-Brille, und an bestimmte Punkte komme, wie Selbstwirksamkeit, ich knüpfe jetzt mal bei deinem Sohn an mit Minecraft oder ähnlichen Dingen, dann kann ich an dieser Technik genau dieser Boost sein, den wir brauchen, oder der unser Helfer sein, um das umzusetzen, auch im Classroom-Management.
100%, ganz genau. Ne? Und das ist, also diese Personalisierung, also Feedback ist vielleicht sogar die wichtigste Komponente. Die andere ist, ja, also die andere ist aber auch dieses kann, ne, so wie du sagst, wie kann jetzt ein Lehrer, ne, oder Lehrerin für 28 Kinder das voll personalisieren? Das gleiche Thema haben wir in der Hochschule auch. Ne? Wie kann jetzt, sind ja die Kursgrößen sind vielleicht sogar noch größer, ne, oder zumindest vergleichbar groß. Wie kann ich das jetzt voll auf die individuelle Situation personalisieren? Kann ich natürlich nicht. Ne? Aber das kann KI mit all dem Wissen, ne, kann Use Cases machen, kann interessante Cases machen, kann Challenges machen, die für dich in, mit deinen Interessen relevant sind. Und entsprechend ist also beides, ne, so diese Feedback-Chance, aber auch diese Personalisierungschance auf das, was dich als Lernenden wirklich interessiert, was für dich relevant ist. Das ist also für jeden Lernenden, ne? Also Schüler, Schülerin, ne? Beschäftigte Person oder auch irgendjemand anders, der irgend, also es gibt jeder, der was lernt, hat irgendeinen Grund, das zu tun. Ne? Und sei es nur die Neugier, ne? Dass ich irgendwas Neues mich, ne? Mich für irgendwas Neues interessiere und dann zumindest diese Neugier kann ich nochmal anders stimulieren, wenn ich das personalisiere. Ne? Und damit ist das eine Riesenchance.
Feedback, super wichtiges Thema. Ich finde deine Analogie mit dem Spielen total schön. Und ich würde jetzt auch schon zur letzten Frage kommen. Und ich glaube, die passt auch ganz gut zu dem, was du schon gesagt hast. Du hast ja jetzt sozusagen als CEO eine Hochschule gebaut oder zumindest gestaltest du die ganz intensiv mit dem Team und mit anderen. Wenn du jetzt eine Schule bauen könntest in der Zukunft, wie würdest du das machen? Was wäre dir da wichtig? Wie wäre deine perfekte Schule der Zukunft?
Also vielleicht zwei kleine Vorbemerkungen. Ich wollte das mal als 18-Jähriger machen. Ich habe offensichtlich eine Hochschule dann gemacht, aber und ich wollte mal nach meiner, also ich war ja mal 4 Jahre bei der Bundesagentur für Arbeit Geschäftsführer, danach wollte ich sozusagen so ein bisschen Beratung im Schulbereich machen, habe mich dann dagegen entschieden, weil ich zumindest mit meiner Einschätzung das Gefühl habe, es geht nicht, ich kann es nicht. Das regulatorische Umfeld ist so, dass es extrem schwer zu verändern ist. Aber never give up. Das ist eine kleine Vorbemerkung, die vielleicht ein bisschen downer ist. Wie würde ich die Schule optimal gestalten? Also das ist natürlich eine umfassende Frage, aber ich versuche es trotzdem. Das, was Gerd, was du gerade gesagt hast, ne, dieses Experience-Based Learning und stark auf was gewissermaßen mit dem gleichen Grundprinzip, was wir als haben. Ne? Empower, also Schüler, ne? Mit der besten personalisierten Bildung für das, was sie auch immer erreichen wollen. Da spielt ja noch eine Riesenrolle, sich selber herauszufinden, was sie überhaupt wollen als Kinder. Ne? Das ist ja also das Erwachsenwerden, was ja währenddessen stattfindet, hat ja noch ganz andere Dimensionen. Sie bestmöglich auf dieser Reise zu unterstützen, aber auch wirklich so persönlich, wie es nur geht. Und das ist leider das, woran ich glaube, wo unser Schulsystem ganz viel krankt. Ich meine, es gibt ja auch andere Ansätze auch in der, ne, Bildung, die eigentlich sehr den Schüler in den Mittelpunkt stellen. Aber das radikal zu tun und sich dann zu überlegen, wenn das Ziel ist, wie muss ich meine Schule bauen, dass ich das erreiche, sodass Schüler mit der maximalen Begeisterung, das für sie am relevantesten lernen, ne, und dabei natürlich auch, ne, wichtige Mitglieder unserer Gesellschaft werden, die in Summe, ne, eine anständige, weiß nicht, ne, moralische und eine soziale Kompetenz entwickeln, die auch dazu gehört und unsere Demokratie stärken. Und damit viel weiter weg von dem gehen, was heute unsere klassischen, ja, ne, Lehrpläne sind und einfach auf eine abstrakte Kompetenzebene gehen und nicht auf so eine konkrete. Das ist natürlich ein Riesenshift, aber ihr habt mich ja nach meinem Traum gefragt. Das ist ein Riesenshift, der im heutigen Schulsystem so kurzfristig super schwer umzusetzen ist, ne, und nicht von einzelnen Lehrkräften umgesetzt werden kann, leider, ne, weil du bist in dem Rahmen, in dem du bist. Aber zumindest, was, glaube ich, fast immer geht, ist mit dem Startpunkt, okay, ich will für alle meine Schülerinnen und Schüler die bestmögliche, für sie relevante Bildung erzeugen, die sie in ihrer spezifischen Situation brauchen. Und da wiederum, glaube ich, kann KI heute schon einen Riesenbeitrag leisten, nämlich genau das zu tun. Ich muss natürlich dann Lernziele für die Einzelnen entwickeln, ne? So wie wir, also, ne, unsere Synthea, das ist nicht so schwer, ist auch nicht 20 Jahre in der Zukunft. Ne? wenn die mit dir mal redet, ne, auch mit Schülern redet, dann weiß sie nach, weiß ich nicht, ne, 20 Minuten, was du magst und was du nicht magst. Ne, das ist nicht schwer und kann dann auf der Basis nennenswert Lernaufgaben, Kontexte und so weiter für dich mitgestalten. Und was ist die Aufgabe von Lehrenden? Wir hatten es ja vorhin so ein bisschen, es geht dann auch mehr in eine Richtung von Coaching, ne, und Release Your Gender sozusagen, ne, und scaffolde das, was da rauskommt. Das ist natürlich eine so fundamentale Änderung unseres Bildungssystems, wie das heute ist. Tatsächlich ist es in der Hochschulwelt so, die Hochschulen dürfen ihre Bildungsziele viel freier definieren. Ehrlicherweise komplett frei. Es gibt zwar Standards, es gibt Akkreditierungsstandards und so weiter, aber die Inhalte und die Kompetenzen sind völlig frei. Und sich an diesem System auch in der Schule zu orientieren, wäre eine wünschenswerte Sache, aber das werden wir nicht in diesem Podcast entscheiden können.
Aber eben voneinander lernen, also dass die Schule von der Hochschule lernen kann oder dass wir auch aus der Wissenschaft lernen, weil was du gesagt hast, die Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt stellen. Also das ist ja genau das, was der auch Hattie rausgefunden hat in seinen ganzen Metastudien, den ich übrigens kürzlich treffen durfte. Der hat ja so eine Deutschlandtour gemacht, da habe ich ihn in Berlin getroffen. Das ist ganz, ganz wichtig und eben viel weniger, ne, hat er auch gesagt, nicht immer den Unterricht fokussieren, sondern wirklich das Lernen und den Schüler oder die Schülerin fokussieren. Deswegen passt es sehr gut zu dem, was du nochmal gesagt hast. Vielen Dank, Sven. Ich fand es super spannend. Ich habe ganz viele Ideen und Impulse mitgenommen für das, was wir eben mit Schulen tun. Ne? Wie du sagst, es ist ein schwieriges Umfeld, aber ich glaube, jeder kann so ein bisschen seinen Beitrag leisten. Und wir sehen ja auch ganz viele Lehrerinnen und Lehrer nutzen die Möglichkeiten aus, die sie haben. Und es ist ja dann auch schön zu sehen. Genau, insofern vielen Dank, Sven, dass du heute unser Gast warst. Und alles Gute dir.
Dem kann ich mich nur anschließen, aber ich schiebe noch schnell was hinterher. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, dass meine Schüler einen Podcast aufgenommen haben zur IU.
Mm, cool.
Und zwar, ja, das packe ich mal mit in die Shownotes. Da geht es gar nicht um KI, sondern da geht es um das Grand Hotel und um das duale Studium. Und eine Studierende von euch kommt auch zu Wort und berichtet, wie das ist, Tourismus zu studieren an der IU in Zusammenarbeit mit dem Grand Hotel in Heiligendamm.
Cool, schick mal gerne, also kenne ich gar nicht. Ja. Super, danke euch.
Vielen Dank.
Breaking News.
Ja, wir können nur wieder sagen, eine Vielzahl von Informationen. Er war ja wie so ein, wie soll ich das sagen, da wäre noch viel mehr gekommen. Also man merkt, dass Sven ist ein Mensch, der unheimlich viele Ideen hat, der ganz viel vorantreiben will und sicherlich auch dem täglich mehrere Ideen kommen. Und sicherlich seiner Zeit auch immer einen Schritt voraus ist.
Und was ich so toll finde, warum mir der Podcast so viel Spaß macht, weil man eben in diesen Gesprächen so viele Ideen bekommt, inspiriert wird und einfach tolle Leute trifft. Also insofern richtig, richtig schön. Und ich fand es auch inhaltlich super.
Ich habe so das Gefühl gehabt, aber du musst jetzt nicht beantworten, ob du, hast du für Phobits etwas mitgenommen, wo du sagst, jetzt, da knüpfe ich mal an. Das könnte mich interessieren.
Ich habe immer, ich denke immer mit und habe natürlich immer noch ganz viele Ideen und Visionen, was wir noch machen könnten. Insofern ja, aber ich weiß ja auch, das hat er auch gesagt, das regulatorische Umfeld in Schule ist halt einfach noch mal viel härter als in der Hochschule, was oft schade ist, weil dann eben viele tolle Möglichkeiten nicht gehen. Aber das heißt ja nicht, dass man trotzdem mal Ideen entwickeln kann und überlegen kann, wie man das eventuell in einer abgeschwächten Form trotzdem anbieten kann.
Ja, also, du sprichst vom Korrekturtool.
Das haben wir ja schon.
Ja, ja.
Also ich glaube, das ist ja nach wie vor der größte Wunsch von den Lehrkräften. Ne? Egal wann, die wünschen sich natürlich Unterstützung bei den Korrekturen. Und klar, ich glaube auch zum einen, dass es in vielen Fällen fairer sein kann. Natürlich ist auch oft das Argument, Lehrerinnen und Lehrer kennen ihre Schülerinnen und Schüler und wissen zum Beispiel, das ist ein Kind mit Legasthenie, die sowas berücksichtigen können. Ne? Das kann eine KI jetzt nicht unbedingt. Insofern ist da, glaube ich, noch ganz viel, wir brauchen halt mehr Untersuchungen, mehr Evidenz. Das haben wir jedes Mal zum Thema, ne? Dass es da einfach mehr Studien braucht. Aber das Thema ist halt auch erst 2 Jahre alt.
Du hast gesagt, neue Dinge. Es gibt aber auch Dinge mit Tradition. Komme ich jetzt auf 2 Dinge. Adventskalender, der startet wieder. Worauf können wir uns freuen?
Genau, unser Phobits Adventskalender. Das ist schon immer ein Highlight in unserem Phobits-Jahr. Ja, ihr könnt euch auch 24 Inspirationen und Ideen freuen, die zum einen von uns entwickelt wurden, aber auch viel von Lehrerinnen und Lehrern, die ihre Ideen teilen. Und ich sage nur mal so, am 1. Dezember, da könnt ihr euch auf ein neues Vorbitz-Tool freuen. Aber mehr verrate ich noch nicht.
Das wäre ja auch langweilig, sonst soll ja eine Überraschung sein. Adventskalender lebt ja von der Überraschung. Ich bohre jetzt auch nicht. Vielleicht doch ein bisschen. Nein, ich mache nicht. Und die zweite Sache, herzlichen Glückwunsch, 10 Jahre Appcamps. Was bedeutet das für dich? Das ist ja eigentlich so ein bisschen dein Startpunkt auch in diese, ja, in diese Welt auch der Schulen, oder?
In das Unternehmertum, genau, ja. Wir hatten jetzt tatsächlich im November unser 10-jähriges Jubiläum, haben das auch schön gefeiert.
Wir konnten das alle sehen auf Instagram.
Genau. Nee, also es ist für mich schon auch schön zu sehen. Appcamps ist ja ein Non-Profit. Wir hatten das damals gegründet, weil wir tatsächlich einen Preis gewonnen hatten, den Act for Impact von der Vodafone-Stiftung. Und da brauchten wir eine Organisation, um das Preisgeld überhaupt entgegenzunehmen. Und dann haben wir eben Appcamps gegründet. Und das war für uns schon so ein bisschen ein Experiment, zu sagen, okay, schaffen wir es, da was mittel- oder langfristiges aufzubauen und uns auch zu finanzieren. Das ist immer die Herausforderung, ne? Und da muss ich jetzt sagen, bin ich schon sehr glücklich, dass uns das gelungen ist. Seit 10 Jahren gibt es jetzt Appcamps. Immer mit einem sehr kleinen Team, das war mir auch wichtig. Wir sind 6 Leute, aber haben trotzdem einen großen Impact. Und vielleicht nochmal für die Appcamps noch nicht kennen, weil ich ja hier meistens meinen Vorwitzhut aufhabe. Mit Appcamps sind wir gestartet, dass wir digitale Unterrichtsmaterialien rund um Informatik und Medienkompetenz für Lehrkräfte zur Verfügung stellen. Das machen wir immer noch, aber mittlerweile gibt es viele verschiedene andere Angebote, wie Classchats, dass man sich ja Expertinnen aus der Digital- oder Medienbranche mal für eine Stunde, für eine knappe Stunde ins Unterrichts-, ins Klassenzimmer holen kann und Gespräche führen kann. Wir haben ein Stipendium für Lehramtsstudierende und einfach ganz viele tolle Angebote. Und auch da wieder neue Ideen. Und eine Idee dreht sich auch um das Thema KI. Aber da werde ich jetzt noch nichts verraten. Das kommt dann vielleicht in 2-3 Monaten.
Wir packen aber zu beiden Sachen, zum Adventskalender und auch zu Appcamps, packen wir mit in die Shownotes. Ich habe an dieser Stelle noch eine ganz kleine Aufforderung. Vielleicht haben das ja der ein oder andere, der den Podcast hört, hat das letztes Jahr mitbekommen. Da hatte ich im Dezember, die Anna war auch mit dabei, eine Initiative gestartet, die heißt Up4Ed, Hashtag Up4Ed. Und da ging es darum, den längsten Bildungspodcast Deutschlands zu produzieren. Das hatte ich dieses Jahr im Dezember auch vor, da ist mir privat etwas dazwischen gekommen, aber wir werden diesen Podcast im Februar produzieren. Wenn jetzt hier Podcasterinnen und Podcaster, also Stay Friends, auch diesen Podcast hören und möchten da mitmachen, dann meldet euch gerne bei mir. Ich packe den Hashtag hier auch mit rein und meinen Kontakt am besten über LinkedIn und wir würden uns freuen, wenn ihr dieses Podcast-Projekt wieder unterstützt und wir wollen einfach Bildung in Deutschland unideologisch, aber mit Energie voranbringen und wir sind vor den Wahlen und die nächste Regierung muss natürlich weitere gute Sachen an den Start bringen. Startchancenprogramm haben wir jetzt schon, aber da geht noch mehr und darauf wollen wir aufmerksam machen. Also bringt euch ein, bringt eure Ideen ein, dass wir hier den längsten Bildungspodcast Deutschlands 2025 wieder produzieren können. Vielen Dank an der Stelle schon mal vorab. Dann war das für heute. Wir freuen uns, wenn ihr natürlich diesen Podcast abonniert. Wenn ihr uns ein Feedback gebt, eine Sternebewertung auf Spotify und einfach wieder neugierig seid, was wir im nächsten Monat im Dezember bei Kreide KI Klartext zu besprechen haben. Also bis bald.
Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Mengel.